Ja, es ist kein großes Geheimnis, dass wir in Deutschland Fachkräftemangel haben. In Großbritannien fehlen ja gerade so die Lkw-Fahrer, wer die Nachrichten verfolgt. In Deutschland ist es so, dass die meisten Leute tatsächlich in der Gastronomie- und Tourismusbranche fehlen. Also viele Hotels haben tatsächlich zu, auch Restaurants haben zu, nicht wegen Corona, sondern weil sie keinen Koch finden. Die größte Mangel ist natürlich bei den Pflegeberufen. Kam gerade vorgestern wieder in den Nachrichten, dass viele Ärzte und Pfleger und Krankenschwestern aus den Krankenhäusern tatsächlich kündigen, weil sie gesagt haben, sie haben keine Kraft mehr für die vierte Corona-Welle. Diese Probleme sind scheinbar mit Geld alleine nicht zu lösen. Und jetzt stell dir vor, ein kleines makabres Gedankenexperiment. In den Ampelkoalitionsgesprächen, die wahrscheinlich bald starten werden, kommt die Idee auf, wir könnten den Wohlstand in Deutschland doch sichern, indem wir die Sklaverei wieder einführen würden. Wir kaufen einfach Menschen aus dem Ausland, aus Asien, Afrika, aus Osteuropa, Südamerika und zwingen sie einfach für uns diese Arbeiten zu tun. Das klingt völlig absurd, ich hätte euch gar nicht sagen müssen, dass es hier um ein Gedankenexperiment geht. Egal, was du von der Ampelkoalition hältst, egal, wie sehr du diesen deutschen Wohlstand gerne erhalten würdest und sichern würdest, niemals würdest du auf den Gedanken kommen, dass auch nur irgendjemand in Deutschland oder sonst irgendwo auf diese Idee kommen würde, die Sklaverei einfach wieder einzuführen. In den USA wurde die Sklaverei vor über 150 Jahren abgeschafft und 1981, schon etwas spät, aber immerhin als letztes Land hat Mauretanien die Sklaverei verboten, auch den Sklavenhandel verboten. Es gibt auf der Welt kein einziges Land mehr, in dem du irgendwie das illegal machen kannst. Das Thema ist komplett durch. Scholz, Habeck und Lindner müssen sich irgendwas anderes ausdenken. Die brauchen eine andere Lösung. Unser Wohlstand muss anders gesichert werden. Völlig klar. Und jetzt wird es leider etwas kurz unangenehm. Worüber die Politiker nicht so gerne sprechen, ist, unser deutscher Wohlstand wird spätestens seit der Kolonialisierung durch Ausbeutung anderer Länder und Völker gesichert. Und, das könnte jetzt ein bisschen zwicken, da hat sich bis heute nichts dran geändert. Sklaven für Deutschland klingt zwar völlig absurd, ist aber nicht absurd. Unser westlicher Lebensstil, unser deutscher Wohlstand ist nur möglich, indem wir heute an diesem, nicht ganz so schönen Sonntagmorgen, aber an diesem schönen, entspannten Sonntagmorgen andere Menschen ausbeuten und illegale Sklaverei fördern. Es gibt eine Webseite, slaveryfootprint.org. Da kannst du 11 Fragen beantworten zu deinem Lebensstil. Was besitzt du? Hast du ein Auto? Hast du ein Badezimmer? Was konsumierst du an Gütern? Was isst du? Welche Klamotten hast du? Wie viele Lederwaren? Wie viel Schmuck hast du? Welche Kosmetikartikel verwendest du? Und so weiter. 11 Fragen, wo du ganz detailliert auflisten kannst, was du alles konsumierst. Und dann wird dir natürlich auf einer groben Schätzung rausgelassen, wie viele Sklaven weltweit nur für dich arbeiten. Bei mir waren es, ich habe es gemacht, 38 Sklaven arbeiten dafür, dass ich so leben kann, wie ich es tue. Ja, offiziell ist Sklaverei weltweit verboten, keine Frage. Und trotzdem gibt es heutzutage so viele Sklaven wie nie zuvor. Andreas hat ja gerade schon ein paar Zahlen genannt. Ich möchte sie euch nochmal vor Augen führen. 2 Millionen Afrikaner wurden in diesen 400 Jahren, in dieser ganzen Zeitspanne von 400 Jahren in dem transatlantischen Sklavenhandel zwischen Afrika, also war ja so eine Dreiecksbeziehung Europa, Afrika und dann rüber nach Südamerika. Die meisten kamen ja tatsächlich nach Brasilien und auf die karibischen Inseln und ein ganz weniger Bruchteil nur nach Nordamerika, in die USA. 12 Millionen innerhalb dieser 400 Jahre. Nur heute leben 40 Millionen Menschen in Sklaverei. Vor 200 Jahren hat ein Sklave in den USA $45.000, also 41.600 Euro gekostet. Ein Sklave war also eine richtige Kapitalinvestition. Das hast du nicht mal einfach so gekauft. Die wurden weitervererbt. Es gab natürlich Verträge, die waren versichert. Ein Sklave heute kostet im Schnitt 83 Euro. Heute ist ein Mensch so billig, dass es oft günstiger ist, einen kranken Sklaven einfach sterben zu lassen, als ihm Medikamente oder eine ärztliche Behandlung zu kaufen. 25% der Menschen in Sklaverei sind Kinder und vorsichtige Schätzungen besagen, also zwischen 4,2 und 11,6, man weiß es nicht ganz genau, Menschen werden sexuell ausgebeutet. Der Profit, den Menschenhandel bringt, sind 150 Milliarden Dollar, ist die größte illegale Sparte direkt nach Drogenhandel und Waffenhandel. Und es ist nicht allzu weit weg. 2 Millionen Menschen leben in Europa in Menschenhandel, in Sklaverei, in sexueller Ausbeutung. Europa ist tatsächlich zur Drehscheibe, auch Deutschland, zur Drehscheibe für Menschenhandel geworden. Und 5 Milliarden Menschen leben ohne den Schutz eines funktionierenden Rechtssystems. Also wenn du betroffen bist von Gewalt, dann hast du keine Garantie, dass wenn du zur Polizei gehst oder vor ein Gericht ziehst, du da irgendwie deine Rechte geschützt bekommst. Warum erzähle ich das alles? Will ich die Stimmung drücken? Will ich euch irgendwie ein schlechtes Gewissen machen? Warum predige ich nicht lieber irgendwas Schönes so über die Liebe Gottes? Warum so ein schweres Thema? Dieses schwere Thema scheint nicht nur unseren Jugendlichen in der Gemeinde immer wichtiger zu sein. Es war tatsächlich eine Jugendliche aus dieser Gemeinde, die uns Pastoren ermahnt hat, doch mal diese große Ungerechtigkeit mehr in den Fokus zu nehmen und darüber was zu sagen und zu predigen und nicht zu schweigen dazu. Und auf der anderen Seite ist es auch Gott ein sehr wichtiges Thema. Das Wort Gerechtigkeit findet sich mehr als doppelt so häufig in der Bibel wie das Wort Liebe. Und dabei gibt es oft diese Anrede, liebe Geschwister, liebe irgendwas. Ne? Und gleichzeitig ist das heute aber auch sehr wohl eine Predigt über Gottes Liebe. Ja, in Gottes Wunsch nach Recht und nach Gerechtigkeit für die Schwächsten der Schwachen, für die Ärmsten der Armen, zeigt sich nichts anderes als seine unbändige Liebe für gerade die Menschen, die seine Liebe und seine Hilfe am allernötigsten brauchen. Und die Zahlen belegen, dass dieses Thema Sklaverei absolut nicht aus der Welt geschafft ist. Nein. Leider fällt es bei den vielen Nachrichten über Corona, über Sondierungsgespräche und was auch immer oft hinten runter. Und deswegen heute der Sonntag für Freiheit. Initiiert von IJM, Andreas hat es gesagt, International Justice Mission. Ein Sonntag im Jahr, in dem wir als Gemeinde den Fokus darauf legen und gucken, okay, was hat dieses Thema mit uns zu tun und wo schlägt Gottes Herz da? Zusammen mit Tausenden von anderen Christen und Gemeinden heute weltweit an diesem Tag. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, das das kurz vorstellt.
Heute feiern Sie mit Tausenden von Christen weltweit den Sonntag für Freiheit. Und ich freue mich zu sehen, wie wir als Kirche für die Unterdrückten auf unserer Erde einstehen. Und gleichzeitig bedrückt mich diese viele Ungerechtigkeit. Es ist ein Skandal, dass Menschen als Sklaven festgehalten werden, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch für das Ende der Sklaverei eintreten müssen, obwohl Sklaverei weltweit gesetzlich verboten ist. 40 Millionen Menschen in Sklaverei, das ist einfach eine unfassbar hohe Zahl. Und mich berühren die Gesichter und die Geschichten hinter diesen Zahlen, so wie Sinatra, so habe ich sie genannt, ein Mädchen aus Südindien. Sie ist in einer Ziegelei geboren, in der ihre Familie versklavt war. Und statt zu spielen, musste sie von klein auf arbeiten. Und als wir ihre Familie und Sinatra im Alter von 6 Jahren befreit haben, sahen ihre Hände so aus wie die von einem Bauarbeiter. Von schwerer Arbeit gezeichnet und vernarbt. Kurz nach ihrer Befreiung hat Sinatra das erste Mal in ihrem Leben ein Bild gemalt, das erste Mal in ihrem Leben einen Stift gehalten. Sie hat es strahlend und voller Stolz überall rumgezeigt. Das ist Freiheit. 40 Millionen Menschen in Sklaverei. Vielleicht fragen Sie sich, ob man dagegen überhaupt irgendetwas tun kann. Ja, wir können was dagegen tun. Davon bin ich überzeugt. Sklaverei kann beendet werden. Millionen von Menschen können endlich ein Leben in Freiheit und Würde führen. International Justice Mission, kurz IJM, bekämpft seit 20 Jahren weltweit Sklaverei. Durch Ermittler und Anwälte von IJM konnten wir gemeinsam mit den Behörden vor Ort allein im letzten Jahr über 4.500 Menschen aus Sklaverei befreien. Sie werden von Sozialarbeitern und Psychologen begleitet, damit sie das Erlebte verarbeiten und in ein eigenständiges Leben zurückfinden können. Durch die Festnahme und Verurteilung von über 200 Tätern im letzten Jahr sowie der Schulung von tausenden Polizisten, Rechtsanwälten und Richtern konnten nicht nur Verbrechen aufgeklärt und Menschen befreit werden, sondern dadurch wurde die Grundlage geschaffen, dass andere Menschen erst gar nicht mehr versklavt werden. Dass Sie sich heute als Kirchengemeinde mit dem Thema Sklaverei und Freiheit beschäftigen, das macht mir wirklich Mut. Denn trotz der Wunder, die wir in unserer Arbeit immer wieder sehen, stoßen wir auch immer wieder auf große Hürden und Herausforderungen im Kampf gegen Sklaverei. Aber wir merken, unser Gott ist an unserer Seite, wann und wo auch immer wir uns für die Unterdrückten einsetzen. Er liebt nämlich Gerechtigkeit und er schafft Gerechtigkeit. Vielen Dank, dass Sie sich heute Gottes Herzensanliegen zu eigen machen. Gott segne Sie dafür.
Lieferkettengesetz, Fairtrade-Siegel, der Primark-Skandal. Es ist sehr, sehr gut, dass diese Dinge immer mehr in Politik, durch die Medien, immer mehr in der Breite der Gesellschaft ankommen. Aber vor allem sollte dieses Thema die Domäne der Christen sein. Denn Gerechtigkeit und Freiheit ist Gottes Domäne. Es ist Gottes Herzensanliegen, dass Menschen Gerechtigkeit und Freiheit finden. Sei es für ungeliebte, einsame, misshandelte Menschen in Deutschland, sei es für ungeborenes Leben, das abgetrieben wird, sei es für Menschen, die im Ausland versklavt werden und unterdrückt werden unter menschenunwürdigen Bedingungen, für unseren Lebensstil unsere Produkte herstellen müssen. Sie, genau diese Menschen, sind Gottes Herzensanliegen. Und ich persönlich nehme seit Jahren immer wieder wahr, dass Gott mir was aufs Herz legt. Ich habe es meiner Kleingruppe auch schon mal erzählt gehabt. Bei mir kommt dieses Thema immer wieder auf, ich glaube seit 12 oder 10 Jahren irgendwie so. Also es ist das Thema der Zwangsprostitution. Ich habe nichts mit Zwangsprostituierten zu tun, keine Ahnung, aber Gott zeigt mir immer wieder, stößt er mich mit der Nase darauf und ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Ob Gott mir da irgendwie, ob er mich auf irgendeine Berufung vorbereiten möchte, ob er irgendwie will, dass ich mich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was das ist, aber eins weiß ich sehr sicher. Ich weiß, dass es Gottes Herzensanliegen ist. Ich weiß, dass er nicht möchte, dass es mir egal ist, dass in Deutschland so viele Menschen, so viele osteuropäische Frauen in Sklaverei, in Zwangsprostitution reingezogen werden. Er möchte nicht, dass es mir egal ist und ich glaube, weil es ihm nicht egal ist. Lass uns diesen Sonntag für Freiheit heute dafür nutzen, uns mit Gottes Herz eins zu machen. Über 3 Punkte möchte ich mit euch Gottes Herz näher kennenlernen. Der erste Punkt, Gottes Herz brennt für Gerechtigkeit. Der zweite, Gottes Herz brennt für Freiheit. Und der dritte Punkt, wofür brennt dein Herz? Lass uns direkt reinjumpen in den ersten Punkt. Gottes Herz brennt für Gerechtigkeit. Wenn du die Bibel schon mal gelesen hast, dann sitzt du jetzt vielleicht schon seit längerem unruhig auf deinem Stuhl und denkst dir so, Sklaverei, Manuel, das gibt's doch überall in der Bibel. Ständig, also wo gibt es denn keine Sklaverei in der Bibel? Gott erlaubt den Israeliten doch, Sklaven zu haben. Das Alte Testament ist voll von Geschichten mit Sklaven. Und auch als Jesus gelebt hat, gab es Sklaverei in der griechischen und römischen Kultur. Weder Jesus noch Paulus noch sonst irgendein anderer Apostel hat irgendjemand was gegen Sklaverei gesagt. Amerikanische Sklavenhalter haben sich als fromme Christen bezeichnet und die Bibel als Rechtfertigung genommen dafür, dass sie Sklaven halten. Und tatsächlich, ja, das stimmt, das ist so. Die Bibel ist in der orientalischen Kultur oder in der griechischen Kultur vor 2000, vor 4000, in dieser Zeitspanne, Jahren entstanden und überall da gab es in diesen Kulturen Sklaverei. Es war das völlig Normalste von der Welt. Es gab auch keine Sozialversicherung, wie wir sie heute in Deutschland kennen. Und du konntest deswegen aus verschiedensten Gründen, weil du zum Beispiel Schulden gemacht hattest, dann bist du in eine Arbeitslosigkeit reingekommen, du konntest nicht mehr zurückzahlen, du musstest irgendwie was so und dann bist du in die Sklaverei abgerutscht. Die Möglichkeit der Sklaverei hat tatsächlich dann in einigen Fällen auch praktisch eine Sozialversicherung ersetzt, weil du hattest im Grunde die Möglichkeit in vielen Punkten, entweder du stirbst an Hunger, weil du einfach nichts mehr hast, oder du gehst in die Sklaverei. Manche Sklaven waren auch eher sowas wie sehr Angestellte, höhere Beamte sogar. Also der berühmteste Sklave war wohl Josef, der im Haus Potiphas in Ägypten Sklave war. Und Josef sagt einmal zu dem Verhältnis von seinem Herrn, dass Potiphar ihm alles unterstellt hat, dass er die gleiche Macht und das gleiche Ansehen hat wie sein Herr, obwohl er Sklave war. Nur das Einzige, was er ihm vorenthalten hat, war seine Ehefrau. Das ist eine sehr, sehr andere Form der Sklaverei. Und hat nicht zwingend was mit Misshandlung und Gewalt und Unterdrückung und Ausbeutung zu tun. Und ja, es stimmt tatsächlich, dass Gott den Israeliten und auch Jesus den Christen nicht verboten hat, Sklaven zu halten. Und ja, es stimmt auch, dass nicht alle Sklaven so gut behandelt wurden, wie Josef behandelt wurde. Es gab auch zur Zeit der Bibel Unterdrückung, Ausbeutung, Misshandlung, Vergewaltigung, Gewalt und genau hier jetzt, genau hier entzündet sich Gottes Leidenschaft. Gott bekämpft jede Art der Unterdrückung, der Ausnutzung von Macht, von Unterdrückung, von Rechtsbeugung, von Gewalt gegen Schwache und Arme mit so einer Härte und Leidenschaft, dass man nicht umhin kommt, anzuerkennen, dass er wirklich dafür sein Herz brennen lässt. Es gibt über 3000, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, über 3000 Stellen in der Bibel, wo Gott für Gerechtigkeit kämpft. Gottes Wunsch, den Notleidenden zu helfen, den Unterdrückten und den Ungerechtigkeiten ein Ende zu machen, zieht sich vom ersten Kapitel der Bibel bis zum letzten Kapitel durch. Und statt jetzt alle 3000 Stellen anzuschauen, nehme ich für euch mal nur drei raus. Die erste, Psalm 82, wo steht, schafft Recht den Armen und den Weisen. Sorgt dafür, dass den Unterdrückten und Armen Gerechtigkeit zuteil wird. Befreit die Schutzlosen und Bedürftigen, entreißt sie der Gewalt der gottlosen Verbrecher. Dieses Lied werden wir gleich singen, schafft Recht den Armen und den Weisen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Genau hierfür schlägt Gottes Herz. Er erträgt es nicht, wenn seine geliebten Menschen sich gegenseitig unterdrücken und Gewalt antun und ausbeuten. Wir alle sind seine Geschöpfe. Wir alle sind Ebenbilder Gottes. Wir alle haben die Fähigkeit bekommen, zu lieben, zu vergeben, einen Neuanfang zu machen, freundlich zu sein, zu helfen, respektvoll zu sein. Aber wir haben auch die Freiheit von ihm bekommen, all diese Dinge nicht zu gebrauchen und das Unrecht zu wählen und zu tun. Andere auszubeuten, nur egoistisch auf meinen eigenen Gewinn bedacht zu sein, auf Kosten anderer zu leben. Aber Gott macht deutlich, immer und immer und immer wieder, es gibt keine Ausnahme in der Bibel, wo es nicht deutlich wird, das geht nicht. Das geht nicht. Nein, so nicht. Befreit die Schutzlosen und Bedürftigen. Schafft Recht den Armen und den Weisen. Und dann Jesaja 61, Vers 8. Der Herr sagt, hier bekommen wir so einen richtigen Einblick in Gottes Herz. Ich liebe Gerechtigkeit und hasse Raub und Unrecht. Noch konkreter, zwei Kapitel vorher. Die Israeliten glauben, dass sie bei Gott Gefallen finden, indem sie sich demütigen vor ihm, indem sie sich in Sack und Asche kleiden, indem sie fasten und sich irgendwie es ganz schlecht gehen lassen und viel beten und fromme Übungen machen. Aber Gott sagt, nein, ey, mir gefällt was anderes. Das hier. Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen die Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Heute ist übrigens auch Tag der Armut. Nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Ja, Gott verbietet die Sklaverei nicht, aufgrund dessen, wie es in der damaligen Welt zuging, dass es keine Staatsform gab, die das nicht kannte und da perfektes Zusammenleben nicht möglich ist in dieser gefallenen Welt. Aber diese Verse zeigen sehr, sehr deutlich, was Gott wirklich gefällt. Löst die Fesseln, befreit sie vom unterdrückenden Joch der Sklaverei, schafft jede Art von Unterdrückung ab, jede. Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Ja, deutlicher geht's nicht. Deutlicher geht's nicht. Gott mag es auch, wenn wir Zeit im Gebet verbringen. Keine Frage, darüber habe ich ja letzten Sonntag gepredigt. Gott mag es, wenn wir fasten. Er mag es, wenn wir hier Gottesdienst feiern, wenn wir ihm Lobpreislieder singen. Keine Frage, alles richtig, aber für Gott gibt es da keinen Unterschied. Ich lobe Gott damit, wenn ich mein Brot mit den Hungrigen teile. Ich feiere Gottesdienst, indem ich Menschen aus der Sklaverei aufnehme. Ich faste, indem ich einen Obdachlosen bei mir aufnehme. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, sagt Paulus. Und andersherum heißt es, wenn wir hier Gottesdienst feiern und Lobpreislieder singen und uns dabei nicht für die Unterdrückten und Armen einsetzen, dann sagt Gott das hier zu uns. Aus Amos. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper, / Gitarrengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das ist deep und deutlich. Gott fordert uns ganz schön heraus. Aber er fordert nicht nur die Menschheit heraus, der Gerechtigkeit nachzugehen, sondern er erlebt es selbst mit jeder Faser seines Herzens. Und das ist der zweite Punkt. Gottes Herz brennt für Freiheit. Seit der erste Hollywood-Film vom Band gelaufen ist und in den Kinos gezeigt wurde, ist dieses Thema Rettung und Freiheit das beliebteste Filmmotiv, das es gibt. Noch weit vor der großen Liebe. So, das ist nicht so. Rettung und Freiheit. In wie vielen Filmen gibt es Superhelden, die die Welt retten? In wie vielen Filmen gelangen Menschen in eine neue Art von Freiheit, sei es in tatsächlich physische, körperliche Freiheit, in irgendeinem Geiseldrama oder was auch immer, sei es in die Freiheit von eingefahrenen Denkmustern oder von einengenden, aufgezwungenen Idealvorstellungen. Das ist super schön zu sehen in einem Film und super emotional für uns, wenn Menschen aus einer Gefangenheit in die Freiheit geführt werden. Das ist so schön. Hollywood liebt dieses Thema weit, weit mehr als die große Liebe. Es gibt nur ein Buch auf dieser Welt, das es mit Hollywood aufnehmen kann. Ich habe nicht genau nachgezählt, aber in der Bibel kommen mindestens genauso viele Geschichten über Rettung und Freiheit vor, wie in allen Hollywood-Jahrzehnten. Von vorn bis hinten rettet Gott die Menschen. Gott rettet Abraham und Sarah aus der Kinderlosigkeit und ihrer Schande, die sie dadurch haben. Gott rettet Josef, diesen berühmten Sklaven, aus dem Gefängnis. Gott rettet ganz Ägypten und die umliegenden Länder vor dieser Hungersnot. Gott rettet rettet das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten 400 Jahre später. Gott rettet das Volk Israel vor den Philistern durch Gideon. Gott rettet die arme Witwe durch Elia vor dem Hungertod. Gott rettet die Israeliten durch, und diese Liste könnte ich jetzt bis heute Abend tatsächlich genauso weiterführen. Gott rettet am laufenden Band. Gott selbst ist sich nicht zu schade, sich die Ärmel hochzukrempeln und sich schmutzig zu machen und uns und allen Menschen immer wieder unter die Arme zu greifen. Und nicht nur, wenn es uns gut geht und wenn wir gerade irgendwie beten und total alle eine gute Beziehung zu Gott haben, sondern genau in diesen Momenten, wo wir, Volk Israel, ständig Gottes Gebote mit Füßen treten, wo wir uns abgewendet haben von Gott, unsere eigenen Wege gehen, und dann kommen schlimme Dinge und dann fällt den Leuten wieder ein, ach, da gab es ja noch diesen Gott, der uns retten könnte. Sie schreien zu Gott, immer wieder, Richterbuch ist voll davon, genau dieser Kreislauf, immer wieder Abkehr von Gott, und dann wenden sie sich Gott hin und Gott sagt nicht, jetzt habt ihr es aber wirklich übertrieben, jetzt ist genug. Nein, jedes Mal kommt er wieder da rein, deswegen gibt es so viele Rettungsgeschichten, und rettet sie wieder daraus. Gott selbst ist es, der Psalm 146, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er. Und als Jesus anfängt, sich seine Jünger zu sammeln, in Israel umherzureisen, vom Reich Gottes zu erzählen und Wunder zu tun, da gibt es eine Begebenheit in Lukas 4, da sagt Jesus, warum er das eigentlich alles tut. Habe ich euch auch mitgebracht. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogenvorsteher wieder zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Gesandt vom Vater mit dem Auftrag. Nochmal der Auftrag. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, die Armen die gute Botschaft zu bringen, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus ist nicht gekommen, dieses Reich Gottes auf dieser Erde hier aufzurichten. Das haben seine Jünger geglaubt und sie haben es gehofft, dass er die Unterdrückung durch die Römer abschafft und sie endlich als das Volk der Juden wieder rausführt in eine neue Freiheit. Aber tatsächlich hat Jesus gesagt: Hey, Arme wird es immer bei euch geben. Es gibt aber eine Gefangenheit, die jeden Menschen unfrei macht, ob er jetzt tatsächlich in Ketten liegt oder nicht. Eine Gefangenheit, die viel tiefer und umfassender ist, als körperliche Unfreiheit geht. Jeder Mensch ist gefangen in der Vergänglichkeit seines eigenen Lebens. In den Geschichten des Alten Testaments hat Gott immer wieder die Leute aus einer schweren Situation rausgerissen, wo sie irgendwie vom Tod bedrängt waren, wo andere Völker sie kriegerisch angefeindet haben, immer wieder daraus gerettet. Aber kurze Zeit später sind sie durch Bosheit, durch Sünde, durch Gewalt wieder in solchen auswegslosen Situationen gewesen. Vor dem Tod und dem Zerfall dieser Welt hat sie das nicht gerettet. Aber Jesus kommt, um die Menschen genau davon zu befreien. Jesu Tod und Auferstehung am Kreuz ist die größte Rettungsgeschichte der Geschichte. Übrigens auch schon häufig in Hollywood verfilmt. Wir alle, die wir hier sitzen, sind vielleicht nicht gefangen in Unterdrückung und Ausbeutung, aber wir alle brauchen trotzdem einen Retter. Und viele von euch haben das schon erlebt. Genauso. Viele von euch haben es schon erlebt, dass Gott euch errettet hat. Errettet aus der Vergänglichkeit eures Lebens, indem er euch neues Leben geschenkt hat, ewiges, nicht vergängliches Leben. Gerettet aus der Bedeutungslosigkeit eures Lebens, aus der Sinnlosigkeit, aus Krankheit, aus Ängsten, aus Verzweiflung, aus Hoffnungslosigkeit, aus Süchten, aus Misshandlung, ja vielleicht, aus Verletzungen, aus Ungerechtigkeit. Gott liebt es einfach zu retten. Er liebt es. Er liebt es so sehr, Freiheit zu schenken. Gott liebt es so sehr, dass er seinen einzigen Sohn dafür ins Kreuz hat schlagen lassen. Weil er uns so sehr liebt, weil er dich so sehr liebt. Gott kann nicht anders als zu retten. Es ist sein ureigenster Wesenszug. Hier, Zephania 3, Vers 17, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Gottes Herz brennt für Gerechtigkeit und Freiheit. Und jetzt der dritte Punkt. Wofür brennt dein Herz? Wofür brennt dein Herz? Und ich kann jetzt einfach ein paar praktische Punkte aufzählen, was wir direkt in die Tat umsetzen können, um der Sklaverei ein Stück weit mehr ein Ende zu machen. So, der Apostel Johannes sagt es ja, liebt nicht nur mit schönen Worten, sondern eben auch mit der Tat, mit den Händen und Füßen, mit euren Ohren und eurem Geldbeutel und was auch immer. Aber es geht nicht darum, einfach nur jetzt unser schlechtes Gewissen, was wir vielleicht ein bisschen jetzt bekommen haben, zu beruhigen. Es geht darum, uns mit Gottes Herz eins zu machen. Die Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Zu lieben, wie Jesus liebt. Barmherzig zu sein, wie Gott barmherzig ist. Und deswegen ist das auch tatsächlich der erste und allerwichtigste Punkt auf dieser To-Do-Liste, die jetzt kommt. Lass dein Herz entbrennen. Lass dieses Leid überhaupt erstmal an dich ran. Öffne dein Herz dafür. Lass dir von Gott zeigen, was er sieht, wenn du Nachrichten schaust. Das ist der wichtigste und erste Schritt. Fang damit an. Schau dir vielleicht den Film 58 an. 58, da geht's auf YouTube, kannst du dir kostenlos anschauen, von Compassion, auch so einer Organisation, die sich dafür einsetzt. Da geht es tatsächlich um Jesaja 58. Das, was ich vorhin vorgelesen habe, wie ein Fasten aussieht, das Gott gefällt, den Hungernden Brot zu geben, Obdachlose aufzunehmen. Wie könnte das in unserer heutigen Welt tatsächlich aussehen? Wie könnte man das wirklich umsetzen? Schau dir diesen Film an. Das ist vielleicht ein erster Moment, wo du sagen kannst, ich möchte mich dem öffnen. Ich möchte mein Herz, Gottes Herz, angleichen. Oder mach den Slavery Footprint. Geh auf die Webseite, geh diese Fragen durch und werde dir mal bewusst, wie viele Sklaven für deinen Lebensstil arbeiten. Der zweite Punkt auf der To-Do-Liste, aber das ist wirklich der wichtigste, mach es dir bewusst, lass dein Herz neu entbrennen. Konsumiere bewusster. Ich weiß, niemand von uns will mit seinem Konsum anderen Leuten Schaden zufügen und es ist super schwer und super kompliziert und komplex, da irgendwie einen Weg zu finden, wie man das nicht kann. Und es ist tatsächlich so, wenn du komplett fair und kinderarbeitsfrei und sklavereifrei und ökologisch und alles einkaufen willst, dann verbringst du dein ganzes Leben nur noch mit Recherche und bist am Ende doch nicht sicher, ob es nicht doch irgendwo in dieser Lieferkette ein Problem gibt. Deswegen plädiere ich dafür, nicht krampfhaft zu konsumieren. Also du musst nicht dein ganzes Leben danach ausrichten und davon abhängig machen. Es gibt auch noch viele andere wichtige Dinge im Leben. Aber da anzufangen, wo es gut möglich ist. Es gibt viele Punkte, da weißt du einfach, okay, wenn ich das mache, ist es schlecht. Ja, dann kannst du da anfangen, wo du es weißt und nicht sagen, ich stehe vor diesem riesigen Berg, ich weiß eh nicht. Und es gibt ja auch Fairtrade-Siegel, die halten nicht, was sie versprechen. Und es gibt auch billige Produkte, günstige Produkte, da steckt keine Sklavenarbeit drin. Ich habe da keine Ahnung in diesem Dschungel, aber es gibt Dinge, damit kannst du ganz simpel anfangen, weil es dir an diesem Moment möglich ist. Deswegen konsumiere bewusster. Das macht absolut Sinn. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt. Denn Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. 1. Timotheus 6, Vers 10. Und dann, dritter Punkt, ganz, ganz praktisch, kannst du ganz leicht umsetzen. Schau keine Pornos mehr. Es gibt natürlich auch sehr viele andere gute Gründe, keine Pornos mehr zu schauen, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich, weiß ich, auch Videos mit Frauen, die machen das tatsächlich gerne. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Frauen darunter, die das nicht freiwillig machen, die tatsächlich gezwungen werden. Gerade Frauen aus Osteuropa werden durch die Loverboy-Methode oder durch andere nach Deutschland gelockt. Hier werden ihnen die Pässe weggenommen oder sie werden direkt eingesperrt oder was auch immer. Und es passiert eben nicht nur im Ausland, sondern auch in Deutschland, hier vor unserer Haustür. Deutschland ist einer der größten Märkte für Zwangsprostitution, sowohl auf dem Straßenstrich als auch im Internet. Und deswegen, ganz einfach umzusetzen, kannst du direkt mit anfangen, schau keine Pornos mehr. Wenn du es nie gemacht hast, ist natürlich noch besser. Werde politisch aktiv, vierter Punkt. Vielleicht bist du jemand, dem solche Nöte und Ungerechtigkeiten sehr zu Herzen gehen. Also wenn du jetzt dahin geschaut hast und denkst so, boah, das ist so erdrückend, irgendwie ich weiß gar nicht, was soll ich denn eigentlich jetzt tun? Dann möchte ich dir jetzt sagen, dass die Weltverantwortung nicht alleine auf deinen Schultern liegt. Natürlich kannst du es nicht alleine und du kannst nicht alles tun. Es gibt einen Grund, warum viele Propheten im Alten Testament sich zuerst an die Mächtigen und an die Regierungen und an die Obersten und an die Eliten gewandt haben und gesagt haben, Leute, so geht es nicht weiter. Zuerst an die, denn die haben die Hebel in der Macht, die Hebel, Dinge wirklich zu bewegen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch politisch aktiv sind. Wir können an die Regierungen appellieren, du kannst Petitionen unterschreiben, du kannst auf Demos gehen, du kannst sie daran erinnern, ihren Teil zu tun, für saubere Lieferketten zu sorgen und so weiter. Das passiert, aber es kann noch mehr Luft nach oben, gibt es da. IJM, diese Organisation, die den Sonntag für Freiheit macht, die geht genau dahin, die befreit Einzelne aus der Sklaverei, aber sie arbeiten auch mit den Verantwortungsträgern, mit den Regierungen zusammen, mit Polizei und Gerichten, bilden sie aus und schaffen die Strukturen und Rechtssysteme werden verbessert. Und wir sind aufgefordert, unsere Stimme zu erheben und die Mächtigen an ihre Verantwortung zu erinnern. Also setz dich politisch für die Rechte der Schwachen ein. Mach bei Demos mit. Gerade gestern war Walk for Freedom. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hattet. Wir hatten ja auch Werbung gemacht als Gemeinde dafür. Einer aus der Kirche 62 in Gelsenkirchen hat das mitorganisiert. In Essen war das, aber in vielen Städten weltweit sind die Leute für Zwangsprostitution auf die Straße gegangen, haben Walk for Freedom gemacht. Da waren ein paar Leute aus der Gemeinde gegen. Okay, gegen. Na gut. Auch mitgemacht. Nächster Punkt, du ganz einfach, engagier dich. Ehrenamtlich oder vielleicht sogar professionell. Also ich meine, vielleicht ist ja diese Predigt oder dieser Tag heute tatsächlich für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, ey, warum eigentlich nur so ein bisschen? Warum nicht eigentlich meine ganze berufliche Kraft da reinstecken, hier irgendwo mitzumachen? Bei einer Organisation wie IJM, wie Gemeinsam gegen Menschenhandel, Pink Door oder was auch immer. Es gibt coole Organisationen, wo du ehrenamtlich mitarbeiten kannst, wo du auch professionell mitarbeiten kannst. Und an diese Organisation kannst du natürlich auch spenden. Das ist der sechste und vorletzte Punkt. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, den Andreas vorhin auch gemacht hat, den wir gleich auch noch machen wollen, ist natürlich zu beten. Wenn man sich jetzt diese großen Herausforderungen anschaut, denkst du, 40 Millionen Sklaven, das ist halb Deutschland. Wie kann man da nicht anders als entmutigt zu sagen, ey, was kann ich schon? Was kann ich schon für einen Unterschied tun? Ja, wenn ich da ein bisschen Geld hinspende, wenn ich mal dafür bete, wenn ich mich ein bisschen ehrenamtlich engagiere, was kann ich tun? Meine Kraft ist viel zu klein, um bei 40 Millionen in Sklaverei irgendwas zu bewirken. Keine Ahnung. Da möchte ich dir ein altes afrikanisches Sprichwort sagen, das besagt, wer so denkt, der hat noch nie die Nacht im Zelt mit einem Moskito verbracht. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, in 10 oder 20 oder 100 Jahren tatsächlich alle Armut und alle Sklaverei dieser Welt abzuschaffen. Jesus sagt, Arme werdet ihr immer bei euch haben. Und es wird immer Menschen geben, die ihre Habgier auf Kosten anderer leben. Keine Ahnung, wie das, ich glaube nicht. Es wird immer Hab gegeben. Aber Gott scheint sich trotz all dieser Umstände nicht demotiviert zu sein. Gott war trotz all der Menschen, die gesagt haben, Jesus, nö, brauche ich nicht. Dein Opfer am Kreuz brauche ich nicht. Ich glaube nicht an dich. Und Gott hat gewusst, dass die meisten Menschen werden es ablehnen, dieses Geschenk der Rettung. Die meisten Menschen wollen nicht zu Gott und ewiges Leben bei ihm haben. Und Jesus tut es trotzdem. Gott schickt trotzdem seinen Sohn. Und ich glaube, selbst wenn du der Einzige gewesen wärst, der gesagt hätte, Jesus, ich glaube an dich. Ich danke, dass du für mich gestorben bist. Ich nehme dieses Geschenk der Rettung an. Ich möchte ewiges neues Leben bei dir haben. Wenn du der Einzige wärst, der das zu Jesus gesagt hätte, ich glaube, Jesus hätte es getan, weil er dich so sehr liebt, weil der Einzelne bei ihm zählt. Du kannst nicht die ganze Welt retten, aber wenn du auch nur ein einziges Leben rettest, rettest du damit eine ganze Welt. Ich möchte beten. Jesus, es ist so, so schön zu sehen, wofür dein Herz schlägt. Dein Herz schlägt dafür, dass Menschen in Freiheit leben dürfen. Äußerliche Freiheit, aber vor allem auch für mich, für uns hier viel wichtiger, diese innere Freiheit. Freiheit vor Ängsten, Freiheit vor dem Tod, Freiheit vor und ein neues Leben haben dürfen. Du liebst es, Menschen frei zu machen. Und Gerechtigkeit regiert in deinem Reich. Das ist dein Herz. Nichts sehnlicher wünschst du dir für diese Welt. Nichts sehnlicher wünschst du dir für jeden einzelnen Menschen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr mit hineinnimmst in deine Sicht. Lass uns diese Freiheit annehmen in dir. Lass uns diese Gerechtigkeit annehmen in dir. Du sagst, ich kleide euch mit meiner Gerechtigkeit. Glaub an mich und ich schaue nicht mehr auf all die Dinge, die du falsch getan hast im Leben, auf all die Dinge, wo du schlecht konsumiert hast, wo du tatsächlich mit deinem Lebensstil dafür verantwortlich warst, dass es Sklaverei gefördert hat. Ich wasche dich rein, ich kleide dich mit meiner neuen Gerechtigkeit, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Und es ist absolut krass, dass Jesus all das Leid der Welt auf sich nimmt. All die Sünde und Ungerechtigkeit der Ausbeuterer, der Sklavenhändler, nimmst du auf dich und sagst, ich verurteile euch nicht dafür, sondern ich sterbe dafür. Ich sterbe für euch. Dieses Geschenk steht. Du willst die Menschen retten, und zwar alle. Auch die Sklavenhändler. Das ist abartig. Das ist abartig. Es ist deine Art. Es ist nicht unsere Art. Es ist deine. Es ist deine göttliche Weisheit. Und ich bete darum, dass du kommst mit deinem Geist und dass du uns neu aufrührst, neu aufrüttelst und neu diese Liebe und deine Sicht ins Herz füllst für die Verlorenen, für die Schwachen, für die Kranken, für die Armen, für die Obdachlosen, für die, die unsere Hilfe so dringend brauchen. Nicht, dass es uns erdrückt und wir denken, wir können eh nichts machen, sondern dass wir wissen, wir machen einen Unterschied in unserem Alltag, in unserem Leben. Wenn ich jetzt hier rausgehe aus diesem Gottesdienst, wo ich Menschen begegne, ich kann helfen. Jesus, fülle uns mit dieser Sicht, fülle uns mit deiner Gnade. Amen.